uns über Rückmeldungen. Bitte macht das über den Hashtag C3Lingo oder per E-Mail. Eure Übersetzerinnen heute sind Mr. Bronze und IT Bane. So, welcome everybody. So, we're very late, but let's just go ahead. Also, Observability ist nur kontextualisiertes Monitoring. Ändert meine Meinung. Wer bin ich? Ich bin Obsidian oder Ben. Ich bin Infrastrukturarchitekt und mein Spezialgebiet ist Software-Defined Networking. Ich habe sehr viel technische IT-Erfahrung und meine Freizeitbeschäftigung ist ist Pfadfinder-Coaching, vor allem was Führung angeht und die Selbstfindung von Leuten. Ich habe große Probleme mit der Dokumentation von Open-Source-Projekten und weil das liegt daran, dass ich mein Haus gerne automatisiere und da sind sehr viele spannende Situationen rausgekommen und ich bin Mitglied von Milliways. Wir sind da hinten und kommt immer zu uns bei solchen Events, wir sind da immer da. Ich bringe euch heute ein ganz praktisches Thema mit, nämlich aus meiner Erfahrung mit der IT-Infrastruktur. Und ich habe gerade genug Frustration mit dem ganzen Thema, um das Ganze interessant zu machen. So, Observabilität ist nur Monitoring mit Kontext. In der IT-Infrastruktur sind wir sehr toolorientiert. Ich überhole mich da manchmal selber. Ich versuche das Ganze als gute Geschichte zu erzählen. Die wichtigsten Sachen sind auf den Folien. Und ich werde die Folien vorlesen von meinem Bildschirm ablesen. Und ihr habt die Slides hoffentlich alle schon. Genau. Also das Ganze ist eigentlich schon mehrere Jahre alt. Ist nicht wirklich ein technisches Thema. Wir können sehr viel von unseren Freunden in der Softwareentwicklung lernen und Menschen, die sowas machen. Ich glaube, dass Tools sehr überbewertet werden, weil die Quellen für unsere Informationen sollten eigentlich anders sein. Ich glaube, wir haben die richtigen Teile, die wir zusammensetzen können. Und vielleicht erfahrt ihr in diesem Talk, was wir da benutzen können und wie man die ganzen Sachen sinnvoll einsetzen kann. Und um euch zu zeigen, was ich damit meine, kommen wir nachher zu. Zuerst, was meine ich eigentlich damit, dass es Monitoring mit Kontext ist? Wir haben drei Dinge in Observabilität. Wir haben Metriken, Verläufe und Log-Einträge, Protokolle. So, mit Metriken schauen wir uns an, wie gut ein System funktioniert, anhand von dem, was von externen Zusammenhängen es gibt. Also, was für Sachen rauskommen. Genau. So, und was heißt es, diese drei Sachen zusammenzufassen? Wir können dadurch herausfinden, was läuft falsch, warum läuft es falsch und wie können wir es reparieren? Es ist das, was wir im Monitoring haben, nur mit mehr Kontext, nämlich mit den zusätzlichen Logdateien und eben den Verlaufen, den Traces. Und wenn wir uns Probleme angucken, die mit in unserem System, liegt es meistens daran, dass sie sehr, sehr groß geworden sind. Und die Infrastruktur, die Industrie merkt es langsam, dass wir Probleme haben mit dem Monitoring und hat das Ganze in Observability umbenannt, um einfach zu zeigen, es ist nicht mehr das, was früher war, oder um den Eindruck zu erschaffen. Und wir versuchen da proprietäre Tools zu verkaufen als magische Lösung dafür, obwohl wir eigentlich schon die Sachen haben, die wir brauchen. Wie sind wir eigentlich da angekommen, wo wir sind? So, die Geschichte der Observabilität ist sehr verschwommen und deswegen hier einfach die groben Züge. Das ist keine genaue Zeitlinie. Es gab ganz viele Events und Projekte und Vorträge, Videos, wissenschaftliche Papers dafür. Und hier sind nur ein paar einzelne Ausschnitte, die ich mir rausgesucht habe. So, in 1960 hat ein Elektriker aus Ungarn, Kalman, den Begriff Observabilität beschrieben, als er linear dynamische Systeme beschrieben hat. Fragt mich da nichts zu, ich habe keine Ahnung davon. ein paar Jahrzehnte später haben zwei Leute, Loosely und Douglas, ich glaube, es ist ein Buch darüber veröffentlicht, wie sehr performante Agentensysteme funktionieren. Sie haben ganz große Systeme gebaut, die sie versucht haben anzupassen und zu betreiben. Und sie haben ganz viel von dem beschrieben, was wir heute als Observability bezeichnen. Und es ist nicht unbedingt das, was das Alte ist, aber ja. Ein paar Jahrzehnte später wieder haben wir Brian Cantrell, und er hat in ACMQ ein Papier veröffentlicht, und er beschreibt die Nachteile, wenn man keine Observabilität in Software hat. Und dafür hat er eben D-Trace geschrieben. Und 2013 und 2016 hat das früher Twitter Observability Team genannte Team eine sehr gute technische Veröffentlichung gemacht, wie sie Observability in ihrem System umgesetzt haben. Es ist, kann man sehr gut lesen, und das ist so grob, wie wir hierher gekommen sind. Aber was ist hier eigentlich? Wie ist das Ganze aus einem theoretischen mathematischen Modell aus der Elektrik gekommen? Und wie sind wir da hier angekommen? Also das Ganze ist durch Hype sehr überverkompliziert worden. Und schauen wir uns an, wie das von Tag zu Tag normalerweise abläuft. Viele dieser Dinge sollten von euch gut erkannt werden. Das sind alles Tools, und das sind alles irgendwie so ein bisschen Satire von bekannten Tools. Und wir haben überall zu viele Tools. Und das erzeugt richtigen Schmerz. Und wenn man wirklich in einem großen Unternehmen ist oder in einem NGO, ist eigentlich egal. Wir haben einen Haufen Tools, vielleicht 20. Also ich wünschte, es wäre ein Scherz, dass man 20 Tools hat. Aber wahrscheinlich habt ihr irgendwann mal mit einem proprietären Tool angefangen, und das hat ein Monitoring gemacht für irgendwas, was ihr gut kanntet, wie zum Beispiel das Netzwerk oder den Massenspeicher oder irgendwas in der Richtung. Und dieses proprietäre Produkt hat vielleicht nicht alles monitoren oder überwachen, observen können, was ihr so habt. Deswegen hattet ihr blinde Flecken, und irgendwas ist kaputt gegangen. Und wahrscheinlich war es irgendwas, was ihr nicht so wirklich gut kennt. Wahrscheinlich habt ihr erst gerade erfahren, dass es überhaupt da ist. Und ihr habt nicht mitbekommen, dass es kaputt geht, weil es nicht im Monitoring war. Und irgendjemand hat es gebaut, aber es ist dein Problem, wenn es kaputt geht. Und deswegen hat mir dieses eine Mal, dass es passiert ist, ist kaputt gegangen, und das hängt einem die ganze Zeit hinterher. Und deswegen es war nicht im Tool, irgendwas fällt vom Tisch, und das macht den ganzen Entscheidungsprozess, stößt den halt an. Weil die Leute, die wir unterstützen, die nicht technischen Leute um uns rum, die schauen halt auf die ganzen Nachrichten da draußen, auf irgendwelche Gartner-Dinge und ähnliches. Und sie hören da Dinge, aber sie reden gar nicht mit den Leuten, die tatsächlich betroffen sind. Ich meine, warum sollte man den Leuten vertrauen, die sich tatsächlich mit der Infrastruktur beschäftigen, wenn man die ganze Zeit mit irgendwelchen Beratern reden kann, die fleißig Buzzwords benutzen? Und die gehen halt zu solchen Meetings und kriegen irgendwelche Graphen oder irgendwelche Abbildungen. Wer von euch kennt diese? Ja, viele, dachte ich mir schon fast. Wenn ihr sowas schon gesehen habt, dann ist, wie kommt man dahin? Wir gucken an, welche Anforderungen wir haben, prioritieren die. Und weil die verschiedenen Tools eigentlich alle dasselbe können, aber das anders nennen. Oben rechts ist immer gut, da will das eigene Tool sein. Deswegen benutzen wir so eine komische Methode, die einen gut merkbaren Namen hat. Das bezieht sich auf eine Stadt, das erwähne ich jetzt hier aber absichtlich nicht. Und man will rechts oben sein, und dann gibt mit dem Einkauf die Aufgabe, sich die Anforderungen anzugucken und zu schauen, hey, was ist teuer? Links, okay, super, ist aber zu teuer. Das rechts, günstig, es ist immer noch ein rotes Auto, es ist kann fahren, du kannst dieselben Leute reinsetzen. Deswegen, ja, Genau, ist immer noch gut. Nicht jeder kennt sich mit Autos aus, deswegen Gitarre, selbes Spiel oder Spielekonsolen. Irgendjemand, ja, eins von allen drei werdet ihr kennen. Genau. Und so funktioniert es auch mit Tools. So, jetzt haben wir ein neues Tool gekauft. Wir hatten ganz viele und jetzt haben wir noch eins mehr. So, und welche Lösung haben wir gerade gefunden? Nicht wirklich überhaupt eine Lösung dafür. So, was sollten wir eigentlich tun? Wie durchbrechen wir diesen Teufelskreis? Weil nur ein weiteres Werkzeug hinzuzufügen, bringt uns wahrscheinlich gar nicht voran. Wir sind damit nicht besser aufgestellt in unserer Organisation. Weil wir haben jetzt nur die Sachen, die wir nicht gewusst, nicht gekannt haben, haben wir jetzt im neuen Tool. Was machen wir mit den Sachen, die wir immer noch nicht kennen? Wir müssen die Herangehensweise daran ändern. So, und wie lösen wir das Ganze? Ja, wir sollten halt keine neuen Werkzeuge kaufen. Ganz einfach. Wir müssen uns anschauen, wie benutzen wir die Dinge, die wir schon haben, warum wir die haben und was wir damit tun. Und wenn wir das gelöst haben, dann müssen wir Dinge konsolidieren und Dinge so weit zusammenfassen, wie es möglich ist. Weil je weniger Orte man hat, wo man nachgucken muss, desto besser kann man Dinge observen. Alle Logs, alle Verläufe, alle Traces müssen an dieselbe Stelle, weil der Kontext eben sehr wichtig ist. Genau, schauen wir uns ein Dashboard an. Jeder hat sie, ich habe irgendein zufälliges rausgenommen. Meiner Erfahrung nach ist es, glaube ich, ein Netzwerk-Dashboard. Es hat irgendwas mit Bandbreiten. Ich weiß nicht, welche Bandbreite es darstellen soll. Ich weiß nicht, ob es genau sein soll. Ist es ein bestimmter Port? Ist es ein bestimmtes Gerät? Hört auf, Dinge zu monitoren, nur um zu monitoren. Ihr müsst das monitoren, was ihr tatsächlich wissen wollt. Weil mit sowas wie dem hier kriegt man einen Alarm, aber man weiß gar nicht, das, was man braucht. Wenn jetzt ein Gerät ausfällt, also es ist gut, wenn man einen Alarm bekommt für ein Gerät bekommt, das ausfällt, aber normalerweise haben wir Redundanz, das ist gar nicht so wichtig. So, also wenn wir nochmal auf das Wichtige zurückkommen. Redet mit der Organisation, für die ihr das Ganze macht. Ja, redet mit den Verantwortlichen, egal ob das ein NGO, irgendwie Bildung oder sonst irgendwas ist. Was ist das eigentliche Ziel? Wie verdient die Organisation Geld? Was machen sie eigentlich? Und guckt euch an, was ist wichtig dafür, was die Leute eigentlich brauchen, welche einzelnen Teile es in diesem Prozess gibt, was sind die Abhängigkeiten in diesen Prozessen, wenn irgendwas kaputt geht, wie lange dauert es, bis es die Leute nervös werden, dass es kaputt ist. Und die wichtigen Sachen, die müssen gemonitort werden. Findet es raus, baut Vertrauen auf, findet raus, was wirklich wichtig ist und findet die Dinge, die ihr nicht vorher nicht wusstet, dass sie da sind. Ja. Und das Ganze hilft, Kontext aufzubauen. Das sind Beispiele aus meiner Vergangenheit. Klimaanlagen, die nicht funktionieren, die haben nicht zu unserer Organisation gehört, sondern haben von einer Hausmeisterfirma quasi sind die betrieben worden. Es ist super, wenn die eigenen Speicher alarmieren, weil sie zu warm werden und das liegt daran, dass die Klimaanlage nicht funktioniert. Super. Das in der Mitte ist eine Haussteuerung, ein IoT-Gerät für verschiedene Türen und Schließmechanismen. Und wenn das halt rebootet und dann geht die Netzwerkverbindung weg, aber der Port geht nicht wieder hoch. Dann wartet er immer, bis das Netzwerk wieder da ist, aber es passiert auch nichts. Und der benutzt keine Standards wie DHCP. Das ist einfach nicht verbunden. Und der Standardfehlerfall dafür ist, dass einfach nur alle Türen aufgehen. Und das ist um 3 Uhr morgens vielleicht nicht so gut, dass jeder rein kann, der möchte. Genau. Und rechts ist ein langes Laufband, damit Dinge nicht tragen muss und kein Lastwagen braucht, um Dinge von A nach B zu bringen. Hat man ganz oft in Logistikzentren. Ist super, wenn der Typ, der sich darum kümmert, eine Raucherpause macht, kann kein Er kann keine Stopptaste drücken. Ja, und wenn das einmal stehen bleibt, dann hört halt das ganze Logistikzentrum auf. Und das ist vielleicht doof, aber weil wir es nicht gemonitort haben und wir nicht wissen, was die Leute da vor Ort machen, ist es scheinbar trotzdem unser Fehler, dass das Logistikzentrum steht. Wie soll man das irgendwie wissen?
All das riecht mir sehr nach dem Zusammenhang. Kontext. Also versuch doch mal die Abhängigkeiten, die du hast, durch diese Brille zu sehen, wenn du diese Sachen in deine Toolkiste dazu packst, dann könnte da vielleicht viele erschreckende Alarmgedanken aufkommen. Aber bitte, bitte mach nicht für alles einen Alarm. Wir sind alle erschöpft von diesen ganzen ständigen benachrichtigt werden, egal ob es unsere sozialen Medien sind. Oder wir haben alle diese Notifications, die in unsere Archive gehen. Wenn du nicht darauf reagierst, warum solltest du dann überhaupt diese Nachrichten als Benachrichtigung schicken? Also mach deinen Fokus auf das, wo du darauf reagierst. Wenn du deine Interviews geführt hast, dann find raus, was die richtigen, wichtigen Stellen sind. Einige von euch sind hier, weil sie über offene, quelloffene, freie Software reden wollen. Wie kann freie, offene Software helfen? Ich will jetzt hier nicht in die Semantik einsteigen, aber ob das frei oder offen ist. Freies Bier, ich gebe dir was. Freie Sprache, freies Bier, ich gebe dir einen Drink aus. Freie Sprache, ich kann sagen, was ich will. Freie Software, ich kann einfach machen, was ich möchte. Ich kann es anfassen, ich kann es ändern, ich kann es wohin veröffentlichen, egal wo ich es möchte, zu Hause, woanders, auf meine Cloud, auf die Cloud eines anderen Menschen. Starte nicht einfach nur auf die Logos, die ich da hingepackt habe. Das sind nur manche der möglichen Optionen. Ich bin hier ein bisschen rumgelaufen und habe mit manchen von euch geredet. Und es gab einige, auch welche, von denen ich noch nicht mal was wusste. Die werde ich also zu Hause nochmal anschauen. Wie kann freie, offene Software helfen? Ich habe es schon vorher gesagt, Konsolidierung ist absolut der Schlüssel. Wie kann man das mit proprietären Situationen zusammenbringen? Die herstellerunabhängigen Produkte haben viele, viele hunderte Integrationen, um einfach alles, was du möchtest, da reinzustecken. Und die sind sehr, sehr flexibel. Du kannst sie flexibel haben, du kannst sie on-premise haben oder in der Cloud. Die passen sich deinen Bedürfnissen an. Aber die sind nicht wirklich gut, Daten darzustellen. Aber wenn ihr halt auf den Kongress geht, dann erkennt ihr alle Grafana-Dashboard und wisst, wie gut Grafana ist, Daten darzustellen. Aber bitte hört da nicht auf. Es kann tiefer gehen als das. Es kann tiefer sein, als einfach alles zusammen in ein Werkzeug zu konsolidieren. Du möchtest einen Ort haben vielleicht, okay? Das ist aber nicht diese eine magische Knopf, der alles lösen wird. Es geht hier darum, proaktive oder reaktive Monitoring voneinander zu unterscheiden. Jetzt kommt der Drache zurück hier. Es gibt zwei Haken an der Sache. Das sind die Sachen, die in meinen Erfahrungen mit meinen Teams in meiner Umgebung gut funktionieren. Und nicht alles auf dieser Seite ist freie Sprache, wie wir das gerne hätten. Sprich gerne mit mir, wenn du da wirklich dran Interesse hast. Wenn du anfängst, auf diesen Weg zu gehen, dann machst du reaktives Monitoring. Wenn irgendwas kaputt geht, kriegst du eine Benachrichtigung und dann läufst du los. Aber versuch mal, den aktuellen Stand zu monitoren. Also wenn du die Sachen vorher beobachten kannst, zum Beispiel mit Netbox oder so, dann wird dein Umgebung schon wissen, wie es konfiguriert sein sollte, und wenn es umkonfiguriert wurde von anderen Quellen, die du vielleicht nicht kontrollierst oder von dir selber kontrollierst, dann kann das schon anfangen zu sagen, hey, hier verändert sich gerade Zeug nicht so, wie wir das eigentlich erwarten. Und wenn du diese Wahrheitsquellen integrierst, dann kannst du Konsistenz haben und deine Umgebung noch weiter zu automatisieren. Und dann kannst du eine echt proaktive Konfiguration haben. Also, ich möchte mein System definieren auf dem externen Output. Und wenn der externe Output nicht so hinhaut, dann ist das schon ein Input für diese Systeme. Also Beobachtbarkeit ist nur kontextualisierte Monitoring. Also das kommt natürlich nicht, der Kontext kommt halt von dir. So. Und du musst in deiner Organisation loslaufen und rausfinden, was ist für euch wichtig. Was ich also hier sagen möchte, ist, im Gegensatz zu dem, was die Industrie um uns herum sagen möchte, das ist kein Produkt, was du kaufen kannst, sondern es geht um eine Perspektive des Gedankens, den du aufbauen musst. Ich denke, das ist es ungefähr. Ich bin natürlich noch da für Fragen und ich bedanke mich, dass ihr hierher gekommen seid und dass ihr hier seid. Vielen lieben Dank, Ben, für den tollen Vortrag. Wir können auch Fragen aus dem Internet annehmen. Entweder über das ERC, Mastodon oder IRC, Hashtag ADC33-Hub, also der übliche Hashtag. Haben wir Fragen? No, es gibt aktuell keine Fragen aus dem Internet. Gibt es Fragen hier im Raum? Dann bitte hebt eure Hände. Okay, hier sind Fragen. Hi. Wenn du sagst Kontextualisierung, ist das dann relevant für dich zu fragen, was du lernen möchtest, was auf dem Bildschirm dargestellt wurde? Oder? Also ich habe gelernt, Informationen, nicht Daten. Also schau nach Informationen und nicht nach Daten. Das ist dein Punkt, oder? Ja, genau. Dann kann ich vielleicht was hinzufügen. Du hast die Kalman-Definition von Beobachtbarkeit haben. Ich kenne das. Es ist eine Handlungsmasse. Kannst du ein System angucken von innen oder nicht? Ja, und was wir hier versuchen, ist, wir ziehen Daten aus dem System, um dann das System angucken können. Ja, richtig cool. Danke. Das ist ein echt cooler Beitrag für diese Diskussion. Danke, Jan. Das war großartig. Okay, da ist noch eine andere Frage. Cool.
I don't see any, but
ich sehe aktuell keinen. Ah, hier ist noch eine Frage. Ich habe Interesse, du hast gesagt, Benachrichtigungserschöpfung. Kannst du da noch mal kurz drauf eingehen und wie man das hinter uns bringen können? Ja, ich habe nur sehr, sehr wenig darüber geredet, wie man die Erschöpfung von Benachrichtigungen angehen kann. Also was ich gesagt habe, jeder hat diese E-Mail-Regeln in seiner Einwang. Du kriegst wahrscheinlich 10, vielleicht 100 Benachrichtigungen in irgendwelchen Benachrichtigungskategorien deiner Organisation und was auch immer es ist. Nach ein paar Sachen werden die Leute anfangen herauszufinden, welche Sachen sinnlos sind, welche zu keiner Handlung führen oder nicht wichtig genug sind, und sie werden so eine E-Mail-Regel einsetzen, so markiert das als gelesen und steckt das ins Archiv und dann lesen sie das nie wieder. Und dann wirst du halt irgendwann mal auch wichtige Benachrichtigungen verpassen. Und deswegen sage ich, mach ein Interview mit den Leuten in deinem Unternehmen und find raus, was ist wirklich wichtig für die Leute. Wenn du den Kontext kennst, dann kannst du als Teil davon rausfinden, was ist wirklich wichtig, dass ich eine Benachrichtigung bekomme. Und dann mach dafür Benachrichtigungen. Und passt das an die Erwartungen, die du in deiner Unternehmung hast, an. Also mach nicht einfach irgendwie Benachrichtigungen, nur wenn sie mal für 2 Sekunden nicht funktionieren. Das ist toll, wenn das irgendwo in einem Dashboard als Warnung auftaucht, aber das muss keine Priorität mit Incident sein und dafür musst du vielleicht nicht benachrichtigt werden. Das ist ein unterschiedlicher Prozess und vielleicht sogar ein langer Prozess für jeden, aber es ist ein wichtiger Teil, um herauszufinden, was ist wichtig für dich oder für euch oder für die. Oder also es geht mir mehr darum, dass ihr das für euch sortiert und nicht, dass ihr annimmt, was meine Perspektive auf diese Sache ist.
Ja, ich habe noch was beizutragen. Ich bin in meinem Team, die Überwachung und das Management von den Hochverfügbarkeit machen. Wir hatten da um diese Notifikationsermüdung zu umgehen. Wir haben quasi die Alarme eingestellt, dass nicht alle alle Alarme, die einen aufwecken, müssen auch wirklich gelöst werden, müssen rausgefunden werden, warum der Alarm erstellt wird, und erst danach darf man wieder zurück ins Bett. Und was wir aber auch machen, ist, dass wir jeden Tag nachgucken, welche Alarme es in den letzten 24 Stunden gab, was quasi die Lösung war, und erzeugen dann ein neues Ticket, um die Lösung quasi rauszufinden, und lösen Aufgaben auf, um das Ganze quasi zu verbessern, damit wir quasi das Monitoring verbessern, damit wir besser wissen, was das Problem ist, und damit damit haben wir über Zeit eben versucht, die Anzahl der Alarme deutlich zu reduzieren, weil wir eben für jeden Alarm nachgeguckt haben, was eben passiert ist. Und die Antwort ist, ja, das ist genau das Wichtige. Wir müssen für jeden Alarm angucken, warum ist der Alarm da, warum ist er gekommen, und wie können wir das verhindern, dass es nochmal kommt. Und das ist eine wichtige Policy. Vielen Dank für den Beitrag. Okay, gibt es noch eine Frage? Weitere Frage? Vielen Dank für den schönen Vortrag. Meine Frage ist, wo siehst du den Unterschied zwischen Matrizen und Data-Analyse? Also wenn man sich ein System anguckt und man möchte eine Statistik haben, wie oft das oder wie viel das System benutzt wird. Und man möchte, also unterschiedliche Leute wollen unterschiedliche Informationen, und wie balanciert man das Ganze? Okay, was für eine Frage. Gute Frage. Und ich muss dir leider eine Nicht-Antwort geben, weil ich kann da jetzt gerade nicht mit dir drüber reden, jetzt hier auf der Bühne. Aber ich würde gerne später mit dir drüber reden, weil es hängt damit zusammen, wie viele Daten sammelst du denn eigentlich? Und ich möchte zurückkommen auf das, was vorher jemand anderes aus dem Publikum gesagt hat. Kannst du mir einmal kurz nochmal sagen, was es war?
Information versus...
Genau, es geht darum, sammelt Informationen, nicht Daten. Messt nicht alles. Aber ich brauche deine Kontaktdaten, wir müssen darüber später sprechen. Tut mir leid. Haben wir weitere Fragen? Okay, ist noch jemand? Okay, vielleicht nicht ganz eine Frage, aber das größte Problem ist, wenn es nicht um Infrastruktur geht, wo man klare irgendwelche Grenzwerte hat, sondern um Software oder Services, dann ist es ganz schwierig herauszufinden, was ist denn eigentlich der Grenzwert, ab dem ich irgendwie alarmieren muss. Und das kann man nicht hardcoden. Wie viele Fehler sind okay, weil der Service funktioniert eigentlich und man muss das prüfen, warum das ist, aber es ist nichts Kritisches. Ab irgendeinem Punkt muss das halt funktionieren. Oder wenn man Antwortcodes hat und die sind 100% gut, dann ist es okay, aber wie viele Prozent nicht okay sind, in Ordnung. Das hat vielleicht auch mit Userverhalten zu tun. Und man kann es nicht vorhersagen. Und das ist sehr schwierig. Und ich glaube, da gibt es sehr wenige gute Tools, die das wirklich gut abbilden können. Auch die Sachen, die versuchen, Dinge vorherzusagen, erzeugen größere Menge von Fehlalarmen, die man braucht. Und ich weiß nicht, ob du deine Antwort hast, aber vielleicht hat irgendjemand eine Lösung oder Verbesserung dafür. Gerne. Ja, wirst du auch gerne. Das ist unser größtes Problem. Und weil die Leute sagen unseren Entwicklern immer, alarmiere nur, wenn man weiß, das System ist in einem Status und man muss jetzt handeln. alles andere, die Änderungen im Verhalten zum Beispiel, sollte man in einem Dashboard sehen, wo jemand reinguckt, um einfach zu handeln, wenn irgendwas anfängt schief zu laufen, weil die Leute sollten ihren Service kennen und wissen, ab welchem Punkt Dinge passieren. Und dadurch verhindert man quasi, Alarme für alles zu erzeugen. Aber das ist unglaublich schwierig, weil sobald ein Incident da ist, kommt die Frage, hey, warum hattet ihr dafür keinen Alert? Und dann erstellt man dafür einen Alert. Und dadurch kriegt man nach und nach immer mehr Fehlalarme, immer mehr Grundrauschen und es stört einfach nur. Und das ist wirklich ein großes Problem. Ja, da muss man tatsächlich aufpassen und da muss man die Herangehensweise anpassen, um eben nicht in diese Falle zu fallen und diesen Grenzwert, dieses Grenzwert zu entscheiden, das muss man intern diskutieren. Und wer auch immer quasi die Verantwortung für das System hat, muss sagen, was der Grenzwert sein soll. Und die wissen es am Anfang auch nicht. Aber wenn man da mit einem Wert anfängt und dann mit den Leuten redet und mit der Zeit guckt, was sich entwickelt, dann findet man da eine Lösung. Und es ist auch cool, mit den Leuten darüber zu reden und sowas rauszufinden. Ja, ich wünschte, das würde funktionieren, aber vor allem bei uns aus der Organisation raus in unserem Unternehmen kriegt man keine Antworten auf sowas, weil die Leute wissen selbst nicht, was sie erwarten. Sie kommen halt nur, hey, ihr seht doch, wie es benutzt wird, macht doch irgendwas. Und wir sagen halt, nein, können wir nicht. Ja, und wenn man Kunden hat und die wollen zum Beispiel nur an Wochentagen alarmiert werden, aber es gibt Feiertage und in unterschiedlichen Ländern hat man unterschiedliche Feiertage und das sind ganz große Unterschiede. Ja, ja, lass mich darüber nachdenken. Das ist, danke für den Beitrag. Okay, ich glaube, wir sind fertig mit der Q&A. Vielen Dank, Ben, für den schönen Talk. Okay, eine große Runde Applaus. Und damit verabschieden wir uns auch aus der Übersetzung.